Das ist Prime News aktuell mit einer Spezialsendung an dem Mittwoch oben, am 17. Dezember. Und zwar reden wir heute über einen Gerichtsprozess zum Mord am Nasenweg hier in Basel. Der Fall hat schweizweit schockiert. Der 33-jährige Raphael M., der schon 10 Jahre vorher 2 Personen in einem schizophrenen Wahn ermordet hat, hat im August 2024 am gleichen Tatort erneut eine Frau erstochen. Passiert ist das auf einem von seinen unbegleiteten Freigängen. Für die Tat hat er sich am Mittwoch vor Gericht verantworten müssen. Und hier bei mir ist jetzt Lea Meister, Prime News Redaktorin. Sie hat heute für uns den Gerichtsprozess live vor Ort begleitet. Lea, zum Starten, beschreib vielleicht mal die Szenerie am Morgen vor dem Strafgericht. Was ist da los gewesen? Der Fall hat ja auch grosses mediales Interesse ausgelöst.
Ja, sehr. Also ich war relativ früh dort gewesen, kurz vor der 7:30. Und normalerweise ist es einfach, ja, ist ein Prozess in einem Gerichtssaal und dann gibt es 9 Plätze für Medienschaffende, hinten dran ein paar Plätze für Besucherinnen und Besucher. Und heute haben sie 2 Säle aufgemacht, also der Hauptsaal, wo die Verhandlung war, und dann hat es einen 2. Saal gegeben mit einer Videoübertragung. Und es sind beide Säle komplett voll gewesen, also mit Medienschaffenden und mit Besucherinnen und Besuchern. Ja, also das Interesse war gross gewesen, sowohl von uns Medienschaffenden wie aber auch aus der Bevölkerung. Mhm.
In diesem Prozess hat ja dann auch der Raphael M., der Anklagte, Aussagen gemacht. Er war vor Ort gesehen und hat die Tat auch nochmal gestanden. Was hat man jetzt zusätzlich über die schlimme Tat erfahren heute?
Ich glaube, wenn man den Fall kennt und ein bisschen verfolgt hat jetzt in den letzten Monaten, hat man zusätzlich nicht wirklich etwas erfahren. Weil es hat zum Beispiel auch keine Zeugen gegeben, die befragt worden sind. Oder sonstige Personen, die neu ins Spiel gekommen wären. Der Gutachter hat nochmal ausgesagt. Das Gutachten ist aber medial auch schon besprochen worden. Das heisst, wirklich neu in dem Sinn ist halt einfach gesehen, dass man den Raphael M. einmal live erlebt hat, gesehen hat und auch so ein bisschen, ja, eine Vorstellung bekommen hat, was das für ein Mensch könnte sein.
Und wie hat er auf dich gewirkt? Also was hast du jetzt mitgenommen von diesem Mensch?
Also man versucht sich ja im Vorfeld immer vorzustellen, wie könnte so ein Mensch überkommen, wie könnte er auftreten. Und ich habe damit gerechnet, dass er weniger aussagefähig wird sein. Also ich habe gedacht, er wird durch die medikamentöse Behandlung wahrscheinlich ein bisschen sedierter auftreten. Er ist recht so träge gewesen, körperlich sehr träge. Du hast schon gemerkt, dass er auf starke Medikamente ist, das auf jeden Fall. Wenn er geredet hat, hat er leise geredet, langsam geredet, hat oft lang müssen nachdenken und nicht einmal nach Wort ringen, sondern schwierig zu sagen, was in ihm passiert ist in dem Moment. Ja, es ist noch schwierig, ihn zu beschreiben. Es ist eigentlich relativ unscheinbare Erscheinung, aber er hat halt sehr so einen starren Blick gehabt, wenn er sich dann mal umdreht hat. Man sitzt ja hinten dran.
Ja,
das ist vielleicht auch noch wichtig.
Genau. Es ist eben im Gerichtssaal ist auch die Opferfamilie, also die Familie vom jetzigen Opfer gesessen, auch gerade hinten dran. Du hast es auch geschrieben im Ticker, dass man da immer wieder mal ein Schluchzen auch gehört hat. Ich meine, wir reden da von einem Dreifachmörder oder 3 Personen auf dem Gewissen. Wie ist die Stimmung denn da drinnen?
Eigentlich einfach ruhig. Also ich habe es schon oft erlebt an Prozessen, dass Leute mal ausrufen oder dass auf gewisse Aussagen reagiert wird, dass irgendjemand, wenn auch leislich, etwas darauf äussert oder so. Das war heute gar nicht der Fall gewesen. Es war grösstenteils wirklich sehr, sehr still gewesen und ich finde, man hat extrem gespürt, wie die Tat bzw. die Taten die Stadt geschockt haben und auch sehr viele Fragezeichen hinterlassen haben, die wahrscheinlich auch nie werden verschwinden. Das hat man recht gespürt. Man hat so die Stille können durchschneiden in der Luft.
Hat sich denn jetzt herauskristallisiert, auch durch Befragung, warum er die Tat begangen hat? Also 10 Jahre noch einmal am gleichen Ort, dort, wo sein Vater auch gewohnt hat. Also was ist das Motiv überhaupt gewesen?
Es gibt eigentlich 2 Delikttheorien. Also die eine ist die wo er und sein Verteidiger, aber auch das Gutachten stützen, dass im Rahmen von seiner Wahnwelt, die er teilweise erlebt, Also man muss sich vorstellen, er lebt eigentlich in einer Dualität zwischen der Realität und dieser Wahnwelt, die wir natürlich nicht erschliessen können. Dass er im Rahmen von dieser Wahnwelt von Gestalten, die er nicht genau hat können ausführen konnte, gesagt bekommen hat, dass er die falsche Person umgebracht hat 2014. Also die eine Frau damals, dass das die falsche Person sei. Und er darum ja, die richtige Person heig müssen umbringen. Das ist die eine Theorie. Christoph Dumartere, der Vertreter von der Angehörigen, also von der Privatklägerschaft, hat aber gefunden, er glaube das nicht. Vielmehr sei er überzeugt davon, dass in irgendeiner Form Nachbarschaftskonflikt, den es gegeben hat, an dem Tatort, wo ja sein Vater wohnt, der Vater von Raphael M., Auslöser könnte gewesen sein. Alles in allem ist aber, glaube ich, diskussionslos klar, dass seine Erkrankung im Vordergrund steht und ausschlaggebend gewesen ist für die Tat bzw. die Taten.
Ja. Mm. Hat er Reue gezeigt? Hat man das gemerkt?
Schwierig zu sagen, weil eben, wir sehen ihn von hinten. Er hat aber zweimal gesagt, dass es ihm leid dachte, dass er mehrere Familien so traurig gemacht hat. Das hat er zweimal gesagt. Wie er dabei geschaut hat, schwierig zu sagen. Er hat relativ wenig emotionale Regung gezeigt, aber eben von hinten.
Ja.
Ich lasse es mal so stehen. Ich kann nicht Ja oder Nein sagen.
Mhm. Er hat sich ja selber vor Gericht als maximal gefährlich vor dieser Tat beschrieben. Und er hat auch gesagt, er gehöre in eine geschlossene Massnahme ohne Ausgang oder eben eine Verwahrung. Das ist eigentlich noch bemerkenswert, dass er das selber sagt, oder nicht?
Das ist so. Was nicht hat können, für mich nicht hat können abschliessend geklärt werden, ist aber auch nicht die Idee, also das muss auch nicht am Gericht passieren, das muss nicht mehr anders passieren, aber für mich ist nicht ganz klar geworden, wie weit er sich seiner Krankheit wirklich bewusst ist und der Tatsache, was die mit ihm macht. Es ist ein Bewusstsein da, aber wie weit das geht, ist schwierig zu sagen. Das ist so ein bisschen unklar geblieben.
Es hat ja im Vorfeld noch eine Untersuchung gegeben, ob dort UPK etwas anderes hat müssen machen, ob die Tat hat können verhindert werden, eben weil er die Freigänge gehabt hat. Er ist ja über 100 Mal frei in Basel unterwegs gewesen. Jeweils ohne Zwischenfall bis eben zu dieser erneuten Tat. Aber da muss man sich schon fragen, wie hat man nicht können merken, dass er derartige Pläne hat. Also wie ist die Rolle von der UPK heute im Gericht noch zum Thema geworden?
Eigentlich nicht mehr wahnsinnig ausführlich, weil ich glaube, es sind sich doch alle involvierten, / Beteiligten relativ einig, dass man niemals spezifisch verantwortlich machen kann dafür, dass das passiert ist. Auch der Gutachter, der seit Jahrzehnten in diesem Bereich tätig ist, hat gesagt, das hätte ihm auch passieren können. Also ganz klar, es sei nicht zu verhindern gewesen. Der Raphael M. hat über Jahre geschafft, die Wahnwelt für sich zu behalten. Das ist heute noch spannend gewesen. Es ist so ein bisschen beschrieben worden, vor allem aus psychiatrischer Sicht, wie wichtig Vertrauen ist.
In
Institution, in Person, damit er sich könnte öffnen. Und da sind so ein, zwei Sachen vorgefallen an der UPK, die das nicht begünstigt haben. Also hat zum Beispiel im Oktober 2023, Herbst 2023, Heiger Krankheitssymptome zeigt, hat nicht gewusst, was es ist und hat das gesagt. Und dann hat man so eine Simulation abgetan. Er ist dann von sich aus auf den Notfall. Und es ist dann im Endeffekt herausgekommen, dass er eine Borreliosenerkrankung hatte. Und als Bestrafung, es ist Strafe genannt worden heute am Gericht, als Strafe dafür, dass er auf den Notfall ist von sich aus, ist er dann zurückgestuft worden und hat im Moment keine Ausgänge dürfen machen. Und das ist für ihn natürlich eine Erschütterung von vielleicht ein Anfangsvertrauen oder überhaupt eine Möglichkeit, überhaupt Vertrauen können zu gewinnen. Und so ist wie die Möglichkeit, dass er sich hat können öffnen über seine Wahnwelt, glaube auch gemindert worden noch von extern. Also so ist das heute überbracht worden.
Also dass eine Möglichkeit bestanden hat, wenn das Vertrauen stärker gewesen wäre, dass er das dann
ja
gesagt hat. Und,
aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht als gross.
Man muss ja noch sagen, auch schon 2014 ist er als schuldunfähig eingestuft worden. Das ist er nach wie vor. Mhm. Trotzdem reden wir jetzt das ist eigentlich eine geplante Tat gesehen. Wie geht das? Das ist auch noch eine zentrale Frage heute, oder?
Ja, das hat der Gutachter noch gut beschrieben. Er hat, hat sich eigentlich an die Anwesenden gerichtet und hat gesagt, versuchen Sie sich vorzustellen, dass Sie in diesen zwei Welten leben. Und er könne absolut fähig sein, so eine Tat zu planen und auch im Detail noch auszuführen. Aber das Einordnen von der Tat und das Hinterfragen und das Moralische auf eine richtige Stufe setzen, das sei aufgrund von seiner Krankheit nicht möglich. Genau, und das ist noch interessant gewesen, weil der Gerichtspräsident Dominik Kiener hat auch gesagt, das ist wahrscheinlich so die Frage, die in der Bevölkerung viele umtreibt. Wie kann jemand schuldunfähig sein und gleichzeitig im Detail so eine Tat planen? Aber das ist mit dem Erkrankungsbild, also mit der paranoiden Schizophrenie, der genaue Fachbegriff ist anders, aber ich glaube, es ist nicht falsch, wenn man es so nennt, ist das möglich.
Mhm, ja. Es ist ja, eben, der Anklagte ist geständig gewesen, auch die objektiven Beweise, das ist unumstritten, DNA, dass er die Tat begangen DNA. Hat. Also eben ist es heute um die Frage gegangen, was macht man jetzt, oder was wird das Urteil sein? Das wird dann am Freitag verkündet. Was sind da die verschiedenen Plädoyers gewesen?
Also es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass er wieder eine stationäre Massnahme nach Artikel 59 Strafgesetzbuch kriegt. Das ist das, was er 2015, damals ist, glaube ich, der Prozess gewesen, schon gekriegt hat. Genau, auf das plädiert sein Verteidiger. Hat sein Verteidiger plädiert. Die andere Möglichkeit wäre die ordentliche Verwahrung. Das wäre eigentlich wie die nächste Stufe. Der Hauptunterschied ist eigentlich, dass es bei einer stationären Massnahme, die dann im Normalfall in so einem Fall wie bei ihm in einer geschlossenen Einrichtung vollzogen wird, dass es dort einen Stufenplan mit Lockerungsschritt gibt. Also je nach Besserung kriegt man begleitete Ausgänge, dann gibt es unbegleitete Ausgänge, dann gibt es einmal im Monat XY. Mhm.
Also das ist so das, was jetzt schon gesehen
ist. Das, was jetzt gesehen ist und was jetzt in dem Fall wirklich schiefgelaufen ist. Bei einer ordentlichen Verwahrung gibt es das System in dem Sinn nicht. Und bei einer ordentlichen Verwahrung ist vor allem eine psychiatrische Behandlung und Begleitung nicht zwingend. Es wird die psychiatrische Grundversorgung wird gewährleistet. Aber eine enge Begleitung ist nicht zwingend Teil davon. Und das hat auch sein Verteidiger kritisiert. Er hat gesagt, er sei das Leben lang auf die enge Begleitung, die engmaschige Begleitung angewiesen. Genau. Und die Staatsanwaltschaft hat eine ordentliche Verwahrung beantragt, weil der Staatsanwalt auch überzeugt ist, dass die Bedingungen, die müssen erfüllt werden, dafür erfüllt sind. Ja, ich würde sagen, die Chancen stehen 50-50 nach heute.
Ja. Also es ist ja da, gerade weil es ein Wiederholungstat ist, ja. Stellt sich natürlich die Frage, gibt es wieder eine stationäre Behandlung, dann kann das Gleiche genauso wieder passieren, oder?
Ja, also ich glaube, dass es, wenn es wieder eine stationäre Behandlung wird, geben würde, dass selbstverständlich bei möglichen Lockerungsschritt erstens mal jetzt viel länger gewartet wird und viel genauer angeschaut wird, weil ich glaube, niemand möchte im Endeffekt die Person sein, nach so etwas, also das ist jetzt einfach, das sage jetzt einfach ich, oder? Wo der Name noch darunter steht, wenn, dann, ja. Aber im Endeffekt machen die Leute ihren Job und wenn es berechtigt wäre, klar. Aber das Absurde ist ja eigentlich, also das Absurde, der Unterschied zwischen einer ordentlichen Verwahrung und einer stationären Massnahme wäre gar nicht so gross. Es geht eigentlich wirklich um die Lockerungsschritte. Ja, aber eine ordentliche Verwahrung könnte man auch in einer geschlossenen Klinik vollziehen. Also das wäre möglich. Der Unterschied ist gar nicht so gross.
Und du gehst jetzt von einem 50-50-Szenario mal raus.
Ja, ich finde es nach heute noch schwierig zu sagen, weil eben der Unterschied nicht so gross ist und weil ich annehme, dass, oder auch aus diesen Fällen raus, die ich schon begleitet habe, wo in die Richtung gegangen sind, beziehungsweise wo das Thema Verwahrung behandelt haben, das Alter ist halt schon auch ein Thema in einer Verwahrung.
Und also erst 33.
Er ist noch relativ jung. Mhm. Was noch ins Spiel kam, ist, das haben wir jetzt gar noch nicht besprochen, ist ich bin gerade nicht mehr ganz sicher, nicht Elektroschocktherapie, ganz schnell schauen, nicht, dass ich einen Blödsinn erzähle. Genau, Elektrokrampftherapie, die es noch gibt, die man bei ihm noch nicht ausprobiert hat. Also das Fazit war eigentlich, medikamentös ist es ausgereizt, die Behandlung
ja.
bei ihm.
Er ist ja auch bei der Tat selber, ist er auch
ist auf Medikament gewesen, genau. Also er ist nicht, hat das Medikament nicht abgesetzt gehabt. Und die Elektrokrampftherapie, das wäre wirklich eine Möglichkeit, die noch nicht ausprobiert worden ist. Da hat der Gutachter auch gemeint, das könne ich mehr ausprobieren. Es gibt die Möglichkeit, also ich kann mir gut vorstellen, dass es auf das rausläuft, dass er eine stationäre Massnahme bekommt und die Elektrokrampftherapie, wo er selber einverstanden war, das hat er heute auch gesagt, und man dann schaut, was das für einen Einfluss auf seine Entwicklung hat und, keine Ahnung, dann vielleicht im nächsten Schritt wieder wird darüber beraten, wie es weitergeht, wenn man merkt, es hat keinen Einfluss.
Mhm. Vielleicht noch zum Abschluss. Was bleibt dir nach dem sehr intensiven Prozesstag am meisten hängen? Was bleibt dir haften?
Dass es ein gewisses Risiko gibt, wo man einfach damit leben muss. Das klingt mega heftig, aber im Endeffekt können wir nicht in den Köpfen von jedem Menschen hineinschauen und erfahren und greifen, was dort passiert. Und unser System ist so, wie es ist. Das ist auch so, wie es ist, weil die Bevölkerung das so hat wollen. Das ist auch ganz wichtig. Das muss man auch betonen. Und auch ohne das System wäre das Risiko nicht weg. Ich glaube, jede hundertste Person in der Schweiz, das hat heute der Verteidiger auch noch erwähnt, hat eine Schizophrenie-Erkrankung. Da gibt es natürlich ganz viel verschiedene Ausmaße davon. Und schon nur da kann man davon ausgehen, dass 99,9% nicht gefährlich sind für die Bevölkerung. Oder? Das ist jetzt auch eine Zahl, die absolut nicht belegt, keine Ahnung. Aber das Risiko ist ein Risiko, mit dem müssen wir leben. Und das ist nicht einfach.
Ja, es ist auch unbefriedigend. Eigentlich.
Ja, es ist unbefriedigend, einen Menschen vor sich zu haben, den man unfassbar spannend findet und auch beängstigend, was in seinem Kopf muss vorgehen muss. Und man muss sich damit abfinden, man wird das nicht können fassen. Nicht einmal Fachpersonen werden das abschließend können fassen. Das ist mir am meisten geblieben.
Gut, dann danke dir für deine Einschätzungen. Die Urteilsverkündung ist ja dann am Freitagvormittag. Du bist ja dann wieder live vor Ort und wirst für Prime News darüber berichten. Und allen, die jetzt zugelassen haben, herzlichen Dank, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann teilt uns doch teilen, kommentieren oder löst das Abo auf primenews.ch. Das würde uns sehr freuen. Ihr findet die Podcasts jeweils auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Danke und bis zum nächsten Mal.